Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Begegnungen. Unter diesem Motto wiederholen wir zum Jahresausklang ausgewählte Reflexe-Sendungen. Der Literaturwissenschaftler und Publizist Heinz Ludwig Arnold war jahrzehntelang eine der wichtigsten Figuren des deutschsprachigen Literaturbetriebs. Noch als Student begründete er die Edition Text und Kritik, eine Zeitschrift über deutschsprachige Autoren, von der mittlerweile rund 200 Bände erschienen sind. Später erfand er das kritische Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, ein Nachschlagewerk, um das kein Germanist herumkommt. Am 1. November starb Heinz Ludwig Arnold im Alter von 71 Jahren an Krebs. In Reflexe wiederholen wir heute eine Sendung von 2009 über sein letztes Großprojekt, die Neuausgabe von Kindlers Literaturlexikon. Irene Grüter hat mit ihm darüber gesprochen, wie sich die Landkarte der Literatur in den letzten Jahren verändert hat, wie man einen literarischen Kanon bildet und mit welchen Herausforderungen Enzyklopädien in Zeiten des Internets zu kämpfen haben.
Am Kindler kommt keiner vorbei. Die Erzählungen aus Tausend und eine Nacht, Harry Potter, altindische Sanskritgesänge, moderne Comics, all das findet man in diesem Lexikon der Weltliteratur. Der erste Band erschien Mitte der 60er Jahre und damals war der Kindler noch so werktreu, dass er die Titel streng nach der Originalsprache verzeichnete. Wer so etwas über Tolstois Krieg und Frieden erfahren wollte, musste schon den russischen Titel kennen oder im Register nachschlagen. Die dritte, soeben erschienene Edition ist sehr viel benutzerfreundlicher und sie ist im Online-Zeitalter angekommen. In der Suchmaske kann man einzelne Autoren und Titel eingeben oder einfach nach Stichworten suchen. Gleichzeitig mit der Online-Version gibt's aber auch noch eine klassische Druckausgabe. Sie ist etwas schlanker als früher, aber immer noch ein Schwergewicht. 18 Bände mit Artikeln zu 13.000 literarischen Werken, geschrieben von rund 1.600 Wissenschaftlern rund um den Globus. Zahlen, die beeindrucken in Zeiten von Wikipedia. Das mutige Projekt des Metzler Verlags hat einer betreut, der auf langjährige Erfahrung in diesem Bereich zurückblickt. Heinz Ludwig Arnold ist Honorarprofessor an der Universität Göttingen. Er gibt seit 30 Jahren das KLG heraus, das kritische Lexikon der Gegenwartsliteratur, und die Zeitschrift Text und Kritik, eine monatliche Reihe zur zeitgenössischen Literatur. Die Redaktion des Kindlerlexikons leitete Arnold in den letzten Jahren von seinem Wohnort aus in Göttingen. Wie man einen Kanon der Weltliteratur zusammenstellt, davon erzählte er bei einem Gespräch in seinem ruhigen Wohnzimmer. Nur im Hintergrund schaltete sich gelegentlich sein Kanarienvogel ein. Meine Frage an Heinz Ludwig Arnold: Was ist der erste Schritt, wenn man ein solches Mammutprojekt angeht?
Der erste Schritt ist, dass ich mir den Kindler mal vorgenommen habe und habe ihn einfach mal gelesen. Das war erstmal, um mir die Atmosphäre des Kindler zu vergegenwärtigen. Nachdem ich gesehen habe, dass doch sehr große Unwuchten waren. Also in der amerikanischen Literatur fehlte vieles. Vor allen Dingen fehlte in den Sachliteraturen sehr vieles. Die waren eher beliebig hineingekommen, gerade wer mal sowas konnte. Und da habe ich gesagt, jetzt suche ich mir für jedes Gebiet, suche ich mir eine Koryphäe. Und die habe ich gebeten, dann mir zu sagen, wenn ihr so und so viel Platz kriegt, denn ich muss den Platz im Kindler ja aufteilen bei geplanten, sagen wir mal, 16, 17 Bänden, so und so viel Platz für die afrikanischen Literaturen, dann kriegt der so und so viel, du so und so viel. Sag mir, kommst du damit aus und kannst mir da die wichtigsten Bücher auf diesem Gebiet darstellen?
Wie konnten Sie im Voraus wissen, wie viel Platz die afrikanische Literatur einnehmen sollte?
Das ist eine Frage der Strategie. Ich weiß, welche Literaturen dort sind, welche im Kindler waren, welche da drin sind. Da kann ich sagen, die amerikanische Literatur zum Beispiel hatte bis jetzt rundgerechnet im Kindler so und so viel Prozent. Das war zu wenig. So und so viel Prozent wären im neuen Kindler 400 Seiten gewesen. Es fehlte aber sehr vieles. Also habe ich den gefragt, pass mal auf, was glaubst du, brauchst du? Und da hat er mir gesagt, also ich würde mal 800 bis 900 Seiten veranschlagen. Habe ich gesagt, okay, das ist in der Verteilung drin.
Sie hatten eine Vorgabe vom Verlag, wie viele Seiten der neue Kindler haben darf.
Ungefähr. Es wurde gesagt, bitte keine wieder 22 Bände plus, sondern abgespeckt. Und ich finde es auch vernünftig, nicht noch mehr drauf zu packen und noch mehr, noch mal 4 Seiten. Das will ja auch verkauft werden heute. Und die Leute wollen was Händelbares haben.
Sie haben beschrieben, wie Sie den alten Kindler durchforstet haben, versucht haben zu gewichten, was denn in der Landkarte der Literatur sich verändert hat. Was sind denn die größten Veränderungen auf dieser Landkarte?
Also zum einen sind ja durch die Globalisierung in unser Bewusstsein viele Literaturen, die wir vom Eurozentrismus her eher nicht wahrgenommen haben, näher gerückt an uns. Das ist Asien. Das ist China, Japan mehr als vorher. Das ist vor allen Dingen, wie ich erwähnte, Afrika. Aber auch der ganze indische Subkontinent. Wir haben ja alleine mindestens, glaube ich, 16 eigenständige große Sprachen auf dem Kontinent mit Riesenliteraturen. Als ich einer der besten Kenner der indischen Literatur hier in Deutschland, als ich mit dem ins Gespräch kam und sagte, Herr Das, was glauben Sie denn, welchen Anteil müsse die indische Literatur gemessen an der Wildliteratur haben, da sagt er 3000 Seiten. Habe ich gesagt, okay, ich verstehe den Witz, Sie kriegen 300. Das heißt, er hatte vorher aber vielleicht, wenn es hochkommt, 150. Also das haben wir verdoppelt, den Anteil. Die deutsche Literatur haben wir reduziert, weil vieles doch da auch überholt war, weil man doch merkte, dass manches eigentlich nicht mehr Kindler-like war. Vor allen Dingen so die Erzähler so um die Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es noch sehr viele Zweitrange, die dann auf den dritten, vierten Rang doch zurückgestuft wurden eigentlich durch die Zeit. Also wir haben da einiges bereinigt. Wir haben auch in den romanischen Literaturen einiges bereinigt, weil der Kindler immer noch romanisch war, weil er eben aus einem romanischen Lexikon kam, noch dort auch überträchtig war.
Als der letzte Kindler erschienen ist, also die zweite Auflage, da gab es noch die Ost-West-Grenze, der Kalte Krieg war noch. Hat sich dadurch auch etwas verschoben auf dieser Landkarte der Literatur?
Das ist die nächste große Änderung durch den Untergang sozusagen dessen, was man früher immer Ostblock nannte. Der Länder, in denen der sozialistische Realismus gepflegt wurde als literarische Hauptgattung. Mit dem Untergang dieses sogenannten Ostblocks sind natürlich ganz Literaturenmakulatur geworden und tauchten plötzlich neue Literaturen auf, die sich jetzt eher in den Vordergrund schoben. Natürlich in Russland haben wir immer auch Pasternak gehabt, obwohl er im Land unterdrückt worden. Wir haben Achmatowa gehabt und so weiter. Die gab es immer, aber die etwa im ganzen Kaukasus gibt es eine große, große Literatur, die verdeckt war und die jetzt wieder herausgekommen ist. Also da gibt es eben überall in diesen Ländern sehr vieles, was reduziert worden ist und wo anderes an die Stelle getreten ist.
Sie haben vorhin ein schönes Wort gebraucht. Sie sagten, da war viel drin, was nicht Kindler-like war. Was ist denn Kindler-like?
Ja, das ist immer das ist so eine große Frage, ja. Also wenn ich die Maßgabe habe, ich soll zwischen 15 und 18 Bänden mit je so und so viel Seiten machen. Das heißt, ich habe meinetwegen Pi mal Daumen 13.000 Seiten zur Verfügung. Dann muss man ja gewisse Kriterien haben, um zu sagen, was denn nun rein, was nun raus und so weiter und so weiter. Also kommt man um die sogenannte Kanonfrage nicht herum. Bis jetzt gilt natürlich alles, was im Kindler ist, als kanonisch. Das ist sozusagen die höchste Weihe, die ein Autor kriegen kann oder ein Werk kriegen kann, wenn es in den Kindler aufgenommen wird. Ich habe aber durchaus festgestellt, dass sehr vieles auch mitgeschleppt worden ist. Mittelalterliche Grammatiken, lateinische Grammatik und so weiter. Da reicht es, wenn wirklich eine oder eine wirklich wichtige Grammatik, die gewirkt hat auch auf die Sprachbildung und so weiter, wenn sowas drin ist. Also da, es war eine ganze Menge Geröll auch einfach noch dabei, was man noch sedimentieren konnte, was noch raus konnte.
Wie kann man denn feststellen, was Geröll ist, was raus kann? Hat das damit zu tun, ob die Texte heute noch gelesen werden oder hat das damit zu tun, welchen Wirkungskreis sie innerhalb der Literaturgeschichte haben?
Ja, also erstmal Wirkungskreis. Wir haben beim Kanon, reden wir ja immer vom aktuellen Kanon, was heute noch gegenwärtig ist. Und wir reden natürlich vom Kanonarchiv. Auch sagen wir mal, wenn die Wahlverwandtschaften von Goethe heute nicht mehr Bestseller-Literatur sind in dem Sinne, dass sie so viel gelesen werden, sondern eher doch als Bildungsgut da sind, gehören die gleichwohl zum Kanon. Es gibt eine ganze Reihe von Büchern, die selbstverständlich dann wieder auf Literatur gewirkt haben, die sozusagen in einer Entwicklungskette von literarischen Prozessen eine Rolle gespielt haben. Die gehören zum Kanon, auch wenn sie heute nicht mehr aktuell gelesen werden. Es gibt dann den aktuellen Kanon. Was ist heute sozusagen im Gespräch, ich sage mal, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts? Was hat sich da selbst sedimentiert und was ist noch im Gespräch? Was ist sehr aktuell im Gespräch? Der Kindler wird ja auch online aktualisiert. Wenn wir da Bücher reinnehmen, die jetzt ganz wichtig sind, heißt es nicht, dass die auch in 10 Jahren noch wichtig sind. Aber die werden im Augenblick nachgefragt und das ist das Wichtige. Aber es gibt natürlich einen Literaturkanon in den unterschiedlichsten Literaturen. Deswegen, ich kann nicht entscheiden, wer ist in der japanischen Literatur jetzt erstens wichtig für die nationale Literatur und wer ist sozusagen ausstrahlend auf Europa oder auf die Welt. Es gibt zum Beispiel Autoren, die sind in ihrem eigenen Lande gar nicht so gelesen, aber sind international durch Übersetzungen sehr bedeutend. Lars Gustafsson zum Beispiel, in Schweden lange Zeit gar kein so bedeutender Autor, aber durch eine vorzügliche Übersetzerin in Deutschland ein ganz bedeutender Schriftsteller, was er ja auch ist. Also da gibt es die unterschiedlichsten Kategorisierungen und dafür brauche ich einfach meine Fachberater. Die müssen mir das sagen. Es ist ja nicht alles ins Deutsche übersetzt, was im Kindler ist. Es ist ja kein... Es war vielleicht ein bisschen zu sehr durch die zweite Auflage zu sehr ein deutsch fokussiertes Lexikon. Also der Ansatz, den ich gewählt habe und mit mir die Fachberater, ist eine Internationalisierung, eine im positiven Sinne eine Globalisierung, ein globalisierter Blick jetzt auf die Literatur.
Die Kanonfrage wird ja spannender, je näher man an die Gegenwart kommt, weil umso schwieriger ist einzuschätzen, was bleibt bei Gegenwartsautoren, was entscheidet da, ob die in den Kindler kommen oder nicht?
Wenn ich mich nach einigen Rezensionen, die der Kindler bis jetzt schon erfahren hat, richten würde, wäre so eine Maßstabsbemessungsgrundlage die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Und da kann ich nur sagen, wer ein solch kurzfristiges Kriterium an ein Lexikon der Weltliteratur, welches die Werke aller Zeiten und aller Literaturen enthält, anlegt, der muss irgendwo einen Sprung in der Schüssel haben. Also sowas kann man nicht machen. Das kann es nicht sein.
Wenn man jetzt an konkreten Beispielen spricht, jetzt Autoren, die so ungefähr den gleichen Jahrgang haben, Ingo Schulze ist drin, Lutz Seiler ist drin, Sibylle Berg nicht, ja. Juli C. auch nicht. Warum?
Ja. Das wurde entschieden, dass das noch nicht sozusagen dem Kanon entspricht. Würde ich auch begründen können. Ich finde, die Sibylle Berg macht interessante Sachen, aber das ist von der literarischen Qualität. Meiner Meinung nach steht das nicht auf der Ebene von Ingo Schulze. Ingo Schulzes Werk hat eine Tiefenwirkung auch, nicht nur eine Breitenwirkung. Und Sibylle Berg hat meiner Meinung nach, gut mit Stücken und so weiter, aber eher eine literaturbetriebsame Rolle gespielt. Also die ist eher aufgefallen durch schräge Interviews und solche Geschichten. Und die Sachen finde ich noch nicht so, dass ich sie im Kindler haben würde.
Ein interessantes Beispiel für die Frage, wie stark affektbezogen die Artikel im Kindler sein können, finde ich einen Eintrag zu einem Roman von Michel Houellebecq, auf den ich durch Zufall gestoßen bin. Es geht um seinen Roman Plattform, 2002 erschienen. Und da heißt es, also das schreibt der Literaturwissenschaftler, Houellebecq muss seinem Image als Skandalautor gerecht werden, was durchaus kommerzielle Hintergründe hat. So dominieren eine saloppe Swingerclub-Philosophie und ein plakativer Rassismus, die dem Werk in der postindustriellen französischen Gesellschaft Erfolg verheißt. Stößt man sich als Leser nicht an seiner vulgären, flachen Sprache, an seinem Stil- und Konstruktionsprinzip, abstrahiert man von der Masse an detaillierten, mechanistischen Sexualitätsdarstellungen, übergeht man Provokationen wie und so weiter. Also das nur als Beispiel für eine...
Ja, aber wir haben zum Beispiel, Houellebecq hat ja mit den Elementarteilchen einen enormen Welterfolg erzielt. Und das war ja schon ein enormes Buch, das muss man ja sagen. Und wir haben lange darüber geredet, daran erinnere ich mich noch, ob wir Plattform, der sehr viel schwächer ist, reinnehmen sollten. Aber wir haben das quasi gemacht, um als Ergänzung quasi zu dem Riesenbuch zu sagen, wo geht's da weiter bei ihm. Da ist ein Autor, der ist als Autor gehört er in den Kindler. Und warum soll man da nicht das schwächere Buch auch reinnehmen von ihm? Aber der hat ja mit einem Buch etwas vorgelegt. Und zwar was weltweit, also kein Mensch hätte es verstanden, wenn Welbeck mit den Elementarteilchen nicht im Kindler gewesen wäre. Aber wir haben Plattform extra noch mit reingenommen, weil wir gesagt haben, das ist ein neueres Werk und das zeigt auch, dass der Mann auch seine Schwächen hat. Wir haben ja von Martin Walser oder von Günter Grass. Günter Grass ist das allerbeste Beispiel dafür. Wir haben ja nicht nur die Blechtrommel oder die Danziger Trilogie, sondern wir haben ja auch den Butt drin und wir haben auch die letzten Bücher drin, die Rettin drin. Ganz schwache Bücher, aber die Autoren sind qua Autor sozusagen schon, gehören sie in den Kindler hinein.
Also ist es durchaus so, dass man sich diese Redaktionsarbeit auch vorstellen muss als Streitdiskussionen um diese Texte und diese Werturteile, die ja sehr stark hier gewichtet sind.
Ja, also ich habe dem Autor nicht vorgeschrieben, du sollst es machen, sondern wir haben auch nicht gestritten darüber, sondern wir haben uns überlegt, es wurde vorgeschlagen, Plattform, sollen wir Plattform reinnehmen? Genauso wie bei Grass oder bei anderen haben wir auch überhaupt nicht gestritten, sondern wir haben uns überlegt, gewisse Autoren haben durch ein Buch einen unglaublichen Nimbus und diesen Autor muss man im Grunde vollständig zeigen oder relativ vollständig zeigen. Lukas Barefoot zum Beispiel. Nicht? Lukas Barefoot ist jetzt natürlich in der Nachlieferung, also in der Online-Version drin mit seinem 100-Tage-Buch, weil ich das für ein ganz, ganz wichtiges Buch halte. Natürlich ist, Sie sagten vorhin, Emotion vorhanden. Es sind Abwägungen vorhanden. Wir haben ja nationale Lexika. Ich selber gebe das kritische Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur heraus. Da ist sehr breit, auch über Sibylle Berg und so weiter, sind da breite Essays. Aber das muss nicht alles im Kindler schon stehen.
Wie Sie eben sagten, Sie sind der Herausgeber des KLG, des kritischen Lexikons der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Sie geben die Zeitschrift für Literaturtext und Kritik heraus. Sie haben oft mit Gegenwartsautoren auch zu tun. Inwiefern prägt diese Arbeit und auch der Umgang mit Autoren die Entscheidung, was in diesen Kindler reinkommt und was nicht?
Also da war ich ganz froh, dass ich nicht der Fachherausgeber der deutschen Literatur bin. Ich hatte das eigentlich ursprünglich vor und ich wollte den ganzen Kindler machen, aber die deutsche Literatur wollte ich selber machen. Ich bin heilfroh, dass ich das nicht gemacht habe, sondern dass ich das abgegeben habe. Da habe ich einen anderen Fachberater, der sich natürlich mit mir dann schon ins Benehmen gesetzt hat. Da habe ich schon natürlich durchaus mal gesagt, meinst du wirklich das oder das oder das oder das nicht und was muss neu geschrieben werden und so weiter. Mehr als in anderen Fällen, aber ich habe mich eigentlich sehr zurückgehalten, was persönliche Beziehungen, persönliche Freundschaften zu Autoren angeht. Ich finde, das darf eine solche Sache nicht beeinflussen. Dass natürlich ich ein Urteil habe über Schriftsteller, das abweichen kann von dem anderer Kritiker, gerade in der Gegenwartsliteratur, dann ergibt sich natürlich eine Diskrepanz und dann kann der eine sagen, gerade in der Gegenwartsliteratur, also den hätte ich reingenommen, aber den nicht und so. Aber das ist, wenn man den Kindler misst, ist das ja nur eine ganz, ganz schmale Fläche. Der Kindler ist Weltliteratur zu allen Zeiten und aus allen, vom ganzen Planeten, von allen Sprachen. Da sind knapp 300 Sprachen sind im Kindler erfasst.
Vielleicht zur letzten Auflage. Wie hat sich denn da in Bezug auf die damalige Gegenwartsliteratur, wo hat man da Dinge falsch eingeschätzt, wo hat man Dinge übersehen?
Da haben wir gar nicht so viel rausgeschmissen. Das hat sich schon ganz gut erwiesen. Es war damals in den 70er, 80er Jahren nachhallend in die 90er und die End-80er der Feminismus. Durchaus auf dem Vormarsch. Und da hat man gesagt, naja, also wir müssen jetzt mal sehen, dass wir mehr Frauen reinkriegen. Und dann hat man eben viertrangige Schriftstellerinnen, die kein Mensch nachschlägt, aus der zweiten Hälfte des 19., aus dem frühen 20. Jahrhundert, die keiner mehr kennt. Und da haben wir reduziert. Wir mussten ja reduzieren. Wir haben aus der Literatur, sagen wir, der 50er oder 60er Jahre, da wurde kaum was reduziert. Also, sondern eher dort, wo man mit Absicht, aus ideologischer Absicht was reingenommen hat, da haben wir wieder ein bisschen korrigiert.
Wie kam es zur Entscheidung, auch Texte der Sachliteratur aufzunehmen?
Einfach dadurch, dass bereits Sachliteraturtexte drin waren. Die waren ja drin. Es war die Philosophie vertreten, wenn man die gehört aber auch irgendwo zur Literatur. Es war Theologie drin. ist ja auch, sagen wir, eher Sachliteratur. Aber es waren dann, ob das Plinius war oder ob das Newton war, Autoren dieser Art, Einstein. Also auf den verschiedensten Gebieten waren immer mal so ein bisschen was drin. Und das habe ich dann mal wirklich untersucht. Und jetzt haben wir 125 Artikel zu Naturwissenschaften sehr kontinuierlich aus der Antike bis zur Gegenwart aufgebaut. Die sind dort drin. Von denen wurden 124 neu geschrieben. Und so im kleineren Bereich Musik, Recht und so weiter und so fort, sind alle von Fachberatern gesagt, wenn die wichtigen Werke, und es sollte sich immer um Werke handeln, die auch irgendwo literarisch gewirkt haben. Die Schriftsteller und stehen ja heute und die Kultur, die Intellektuellen stehen doch heute auf so vielen Schultern, die früher gewesen sind. Das sind ja nicht nur literarische, sondern es sind ja auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Das Aufklärungsklima im 18. Jahrhundert, das romantische Klima und so weiter, was da alles reinkam, auch an theoretischem, an frühmarxistischen Schriften bei der Romantik etwa. Also dieses Geflecht ist so subtil, aber es gehört einfach zu unserer Kultur.
Das ist ein unglaubliches Feld, was da aufgemacht wird. Ja. Wie behält man sich eigentlich den Überblick, wenn man so ein Projekt als Redaktionsleiter verwaltet?
Naja, man muss einfach unentwegt lesen, selber Artikel lesen. Ich habe bestimmt 5000 Artikel selber mitgelesen, auch zur Korrektur und so weiter. Ich habe während 5 Jahren endlos telefoniert, endlose E-Mails geschrieben. Wir haben E-Mail-Wechsel, würde ich sagen, mit den Autoren, das sind, glaube ich, geht an die 100.000. Also man muss natürlich dauernd im Gespräch sein, auch mit den Mitarbeitern und mit den Fachberatern, und muss sich halt selber auch schlau machen. Aber man muss lernen, man muss lesen, man muss unentwegt prüfen.
5 Jahre sind nicht viel für ein solches Projekt,
nein,
oder?
Nein, wenn man es genau sind, sind es nur 4,5 gewesen, bis wir das abgeschlossen haben. Also von dem Startschuss, der fiel im Juni 2004, und im Oktober 2008 haben wir den letzten Artikel entgegengenommen. Und dann kam noch so ein Korrekturprozess, der 7. Korrekturprozess dazu nochmal. Als alles da war, haben wir nochmal alles Korrektur gelesen, und trotzdem gibt es Fehler. Also das ist nicht zu vermeiden bei einem solchen Riesenwerk. Also heute kam gerade, statt aufgehoben haben wir aufhoben geschrieben, wo ein G fehlt. Also das ärgert mich natürlich maßlos, weil man das natürlich bei so einer Feinstiftkorrektur rauskriegen kann. Es geht nicht.
Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, ich war überrascht, dass ich einige Dinge stichwortartig suchte, wie weit dieses Feld ist, was der Kindler absteckt. Also da ist zum Beispiel auch Kinderliteratur drin, bedeutende Werke. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Naja, das gehört ja zur Literatur. Ich habe mich immer gewehrt, dass Kinderliteratur, ich weiß nicht, was haben wir jetzt, was haben Sie gefunden?
Da? Den Struwwelpeter, aber auch so moderne Sachen wie Cornelia Funkes Tintentrilogie.
Tintentrilogie, genau, solche Sachen. Wir haben ja auch einen riesen Artikel, und das finde ich mit eine von der besten Sachen, über Comic. Die Comicliteratur gehört natürlich auch zum, es ist ja auch Popliteratur, es ist ja Bob Dylan. Bob Dylan wird ja auch sozusagen, wird ja sogar für den Nobelpreis hier, war ja im Gespräch. Aber das wird eben als lyrischer Text gewertet.
Das geht bis zu Harry Potter. Harry Potter ist im Kindle drin. Ja. Gab es da Diskussionen um die alte Unterscheidung von Hochliteratur und Unterhaltungsliteratur, oder war das Thema schon durch, als Sie angefangen haben?
Naja, das war aber für uns selbstverständlich, dass wir die ganz wichtigen Werke, auch der Unterhaltungs-, der Trivial, ist ja auch Ganghofer drin. Nein, das war eigentlich von vornherein klar, das muss rein. Ein solches Werk, das weltweit von allen Kindern gelesen wird und auch von vielen Erwachsenen, das auch verfilmt worden ist, das gehört einfach zum Kanon.
Eine weitere interessante Entscheidung des neuen Kindler-Lexikons ist, dass zu jedem Autor erstmal ein Biogramm da drin steht. Also nicht nur die Lebensdaten, wie das früher der Fall war, sondern ein kurzer Abriss über seinen Lebenslauf. Eine interessante Entscheidung deshalb, weil es in den Literaturwissenschaften Gegner von biografistischen Ansätzen gibt, die finden, dass nur das Werk allein zählen soll. Was hat Sie bewogen, diese Biogramme da einzufügen?
Na, erstens gehöre ich zu den Leuten, die sagen, ein Werk muss auch beglaubigt werden durch das Leben. Also ich finde, Autor und Autorschaft bestehen nicht nur aus einem, wie die Strukturalisten sagen, einem reinen Werk, die wollen ja von den Autoren gar nichts wissen, sondern für mich gehört beides zusammen. Das ist aber was anderes. Das hängt hier mit, wenn wir Informationen über Autoren geben, hat das ja wenig mit Biografismus zu tun, sondern das geht ja eher auf die Interpretation eines Werkes dann aus. Nein, wir brauchen natürlich hier keine Informationen über Günter Grass oder Goethe oder Schiller. Aber die vielen ausländischen Autoren, die hier auch nicht bekannt sind, da will man doch wissen, ja, wo gehört der denn überhaupt hin? Nur so ein nacktes Geburts- und Todesdatum da irgendwo und dann wird ein Ort genannt. Also da möchte man doch schon mal ein bisschen wissen, was für eine Geschichte der hat. Kommt er aus einer revolutionären Beziehung? Kommt er aus irgendwas, aus einer konservativen Ecke? Kommt er, was für eine Entwicklung hat er genommen? Und das, finde ich, war ganz wichtig. Und ich kann Ihnen sagen, diese Biogramme zu erarbeiten, das war eine wahnsinnsschwierige Arbeit, weil jeder dieser kleinen Artikel war mindestens genauso schwer zu kontrollieren und nachzuvollziehen und nachzukontrollieren wie Artikel selber.
Der neue Kindler erscheint parallel gedruckt, aber auch als Online-Ausgabe. Wieso hat der Verlag überhaupt noch eine Druckausgabe gemacht, die ja unglaublich kostenaufwendig ist? Warum hat man nicht gleich ausschließlich auf das neue Medium gesetzt?
Ja. Da muss ich gleich mal etwas korrigieren, was auch ich erst erfahren musste. Auch meine Meinung war so, der Druck ist viel kostenaufwendiger und so weiter, Papier und Druck und so weiter und so fort. Ja, aber die Online-Version mit den mannigfachen Suchfunktionen, um diese Software zu entwickeln, die kostet mindestens genauso viel, wenn nicht noch mehr als Papier, Druck und so weiter und so fort. Man denkt immer, ja, online, dann tut man das einfach online. Und das hat ja keine Materie. Und man denkt immer, nur Materie kostet, also das Papier, der Aufwand, das zu drucken. Nein, aber die Software, das zu entwickeln, diese ganzen Dinge hineinzubringen in ein System, das online funktioniert, dass Sie die unterschiedlichsten kombinatorischen Fragen stellen können, welche Schriftstellerin zwischen 1800 und 1850 hat in ihrem Werk mythologische Komponenten, sagen wir Ödipus oder Herkules oder XYZ verwenden. Das können Sie einstellen, dann suchen Sie im Volltext und haben gleich alle diese Werke zusammen. Für Komparatisten fantastisch. Aber das alles kostet doch auch Geld. Und auch die Aktualisierung, das kostet ja alles Geld. Und das, auch wenn wir es online, und die Leute meinen immer online. Deswegen wollen sie, ich habe heute in der Zeitung gelesen, 70% oder so viele Leute wollen natürlich online, wollen sie alles kostenlos haben, wollen nicht dafür bezahlen. Ich meine, da sind eine Redaktion von 8 Leuten, 75 Fachberater und knapp 1700 Mitarbeiter. Die wollen ja alle bezahlt werden. Die schreiben das sind ja Fachleute, die das schreiben. Nicht wie Wikipedia, wo jeder da dran rumfummeln kann an den Texten, die dann zum Teil auch sehr gut sind. Gar keine Frage. Aber hier kriegt der Leser verbürgt, versichertes, gutes Material, erarbeitete Artikel von Fachleuten. Das kostet auch Geld. Warum soll man online das nicht genauso bezahlen, wie wenn man es gedruckt bekommt?
Was ist Ihre Prognose für Lexika, wenn Sie in die Zukunft schauen?
Also für mich ist immer auch online das die Zukunft. Nur muss es eben normal bezahlt werden, ob man es als Buch kriegt oder nicht.
Wie funktioniert bei der Online-Ausgabe eigentlich die Aktualisierung? Da soll ja laufend aktualisiert werden. Heißt das, die Online-Ausgabe wird dann immer umfangreicher oder müssen dann auch wieder Autoren aussortiert werden?
Nein, das wäre ja falsch. Wir sind ja auf den Kanon auch nur deswegen gekommen, weil wir eine Beschränkung hatten im Druck. Wenn Sie online das von vornherein gemacht hätten, nur online, dann hätte man natürlich auch sagen können, gut, lassen wir alles drin, wir relativieren das ein bisschen und das kann man ja wertend relativieren und wir machen da noch was dazu. Ist nicht, aber wir haben jetzt gesagt, es gibt jetzt eine Möglichkeit zu abonnieren. Und so haben wir uns vorgenommen, alle 2 Monate eine Aktualisierung einzustellen. Wir haben bis jetzt vorbereitet über 100 Werke schon für die Aktualisierung, die im Januar einsetzen wird. Und ich nehme an, dass wir doch pro Jahr sicherlich 50, 60, 70, 80 sowas Werke hinzufügen werden.
Es gibt das Gerücht, im Kindler seien ab und zu auch Einträge von Autoren versteckt, die nicht existieren. Stimmt das?
Ja, es sind 3 Fake-Artikel drin. 2 zur deutschen Literatur und 1 zur internationalen Literatur. Aber mehr sage ich nicht.
Haben Sie die selbst geschrieben?
2 habe ich selbst geschrieben und 1 hat ein Freund geschrieben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.